SRF 2 Kultur.
Frankreichs Gefängnisse. Überfüllt, verwahrlost, gefährlich. Die Sendung Kontext. Am Mikrofon Bettina Kaps. Haben die Menschen in unserem Land beschlossen, ihr Denkvermögen und ihre Intelligenz fallen zu lassen, kann man hier nicht mehr über den Sinn der Strafe diskutieren, über die Tatsache, dass reines Wegsperren die Rückfallgefahr erhöht? Diese Frage stellte die französische Justizministerin Christiane Taubira vor einem Jahr. Als ob sie damals schon geahnt hätte, dass sie sich mit ihren Reformabsichten kaum durchsetzen kann. Tatsächlich dürfte auch die von ihr vorgelegte Justizreform nichts daran ändern, dass die französischen Gefängnisse aus allen Nähten platzen. Das Parlament soll im April über den Gesetzesvorschlag beraten. Ende 2013 erreichten französische Gefängnisse einen neuen Negativrekord. Mehr als 1000 Häftlinge hatten kein eigenes Bett. Sie mussten auf Matratzen auf den Fußböden ihrer überfüllten Zellen schlafen. 67.000 Häftlinge werden in Frankreich mittlerweile in Gefängnissen zusammengepfercht, die nur für 57.000 Insassen gebaut sind. Das führt zu Haftbedingungen, die einer modernen Demokratie unwürdig sind. Und jeder zweite Häftling, so wird geschätzt, stammt aus einer Einwandererfamilie. Kein gutes Zeugnis für die Integrationsfähigkeit der französischen Gesellschaft. Die Häftlingszahlen steigen kontinuierlich, dabei nimmt die Kriminalität eher ab. Die Gefängnisse sind überfüllt, weil französische Law and Order Politik es so will. Nantes im Nordwesten Frankreichs, nahe der Atlantikküste. Vor knapp 2 Jahren ist das Gefängnis der Stadt in ein neues Gebäude gezogen. Das Centre Pénitentiaire liegt jetzt am Stadtrand, gleich neben einem Industriegebiet. Dominique Rimbourg hat sich zur Besichtigung angekündigt. Als Parlamentsabgeordneter des Wahlkreises will er wissen, ob das neue Gefängnis den europäischen Richtlinien für den Strafvollzug entspricht. Der 63-jährige Politiker schaut sich in einer der Zellen um. Gelbe Stahltür mit Guckloch, ein Stockbett aus Metall, zerwühlte Bettwäsche, an der Wand ein Poster von der Kaaba in Mekka, außerdem das Foto einer jungen Frau mit langen braunen Haaren. Das Fenster filtert das Tageslicht. Es ist so dichtmaschig abgesichert, dass auch nicht das kleinste Objekt hindurchpasst. Neben Rimbourg steht der Gefängnisdirektor Jean-Marie Landet.
Eigentlich war das Männergefängnis doch für 2 Einheiten gebaut, also für insgesamt 420 Plätze.
Landet nickt. Ja, so war es eigentlich geplant, sagt er.
Mit 2 Drittel Einzelzellen. Aber schon vor der Eröffnung haben wir 86 zusätzliche Betten aufgestellt, um Matratzenlager zu vermeiden.
Neben dem Stockbett stehen nur ein Tisch und ein Stuhl. Mehr passt in die gut 10 Quadratmeter nicht hinein. Und die zusätzlichen Betten reichen schon jetzt nicht aus. Auch in diesem nagelneuen Gefängnis schlafen Menschen auf dem Boden, sagt der Direktor.
Einmal mussten wir schon 40 Matratzen auslegen. Heute haben wir nur 8 oder 9 Matratzen auf dem Boden.
Dominique Rimbourg zieht einen Spiralblock aus der Tasche, notiert. Der sozialistische Abgeordnete hat dem französischen Parlament bereits einen Bericht über die Zustände in den Gefängnissen vorgelegt. Darin schlägt er 76 Maßnahmen zum Kampf gegen die Überbelegung vor. Vor allem die Einführung eines sogenannten Numerus Clausus. Wenn ein Gefängnis voll ist, soll es nur dann weitere Häftlinge aufnehmen dürfen, wenn andere, die kurz vor der Freilassung stehen, auch tatsächlich entlassen werden.
Ich bin inzwischen überzeugt, dass Repression als einzige Antwort auf Kriminalität nicht hilft. Als Nicolas Sarkozy Präsident war, sind die Strafen extrem verschärft worden. Mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Häftlinge von 48.000 auf fast 68.000 gestiegen ist.
Auf 100.000 Einwohner kommen in Frankreich inzwischen 111 Häftlinge. In der Schweiz sind es nur 87. In Frankreich steigt diese Rate weiter, wegen strengerer Gesetze. In der Schweiz bleibt sie in etwa gleich. Neben den Häftlingen haben auch Gefängnisdirektoren und Wärter Mühe, die Überbelegung und ihre Folgen zu bewältigen. Gefängnisdirektor Londe führt den Parlamentarier in eine verglaste Kommandozentrale, in der zwei Wärter Dienst haben. Er erkundigt sich nach ihrer Stimmung.
Eher ruhig heute. Toi, toi, toi. Nicht wie letzten Freitag. Da hatte ich Dienst und musste den Häftling abknüpfen, der sich erhängt hatte. Zusammen mit einer ganz jungen Kollegin, einer Auszubildenden.
Obwohl suizidgefährdete Häftlinge besonders scharf überwacht werden, nehmen sich mehr als 100 Menschen jedes Jahr in französischen Gefängnissen das Leben. Extrem gefährdet sind Gefangene, die wegen schlechter Führung oder Gewaltausbrüchen bestraft und in Arrestzellen eingesperrt sind, sagt der Direktor und begleitet Rimbaud in den Trakt für Disziplinarstrafen. An diesem Tag sind 8 Männer in Isolationshaft. Sie schreien, um sich mit ihren Zellennachbarn zu verständigen. Die Namen der Insassen und der Grad ihrer Überwachung sind auf einer Tafel notiert. Fast überall steht Niveau 2.
Niveau 2 bedeutet, dass wir extrem aufpassen müssen. In den Arrestzellen packt viele Insassen große Angst. Sie haben keinen Fernseher, die Zelle ist spartanisch. Manche versuchen es mit einer Machtprobe. Sie drohen mit Selbstmord, um hier rauszukommen.
Dominique Rimbaud hat genug gesehen. Der Besuch, sagt er abschließend, hat ihn in seiner Überzeugung bestätigt. Die Überbelegung muss beseitigt werden. Dafür will er sich im französischen Parlament stark machen. Antoine Garapon leitet ein juristisches Forschungsinstitut, das auf der Île de la Cité im Zentrum von Paris untergebracht ist, in Hörweite des Glockenspiels von Notre-Dame. Ursprünglich, sagt der ehemalige Jugendrichter, sei die Justiz in Frankreich nicht besonders repressiv gewesen. Vor einigen Jahren habe die Zahl der Inhaftierten hier niedriger gelegen als in europäischen Nachbarländern. Aber das habe sich geändert. Heute verhängten französische Richter mehr und längere Haftstrafen als ihre europäischen Kollegen. Die Ursache dafür sieht der Forscher im großen Sicherheitsbedürfnis der Menschen.
Ich glaube, dieses Sicherheitsbedürfnis lässt sich auf eine tiefe Verunsicherung zurückführen, die mit der Globalisierung entstanden ist. Der Staat hat die Kontrolle über die Wirtschaft verloren. Er kontrolliert überhaupt nicht mehr sehr viel. Aber Sicherheit ist ein Bereich, in dem der Staat seine Souveränität auch heute noch betonen kann. Sie wird daher zu einer Ideologie mangels Alternative, zu einem Rückzugsgebiet.
Wegsperren gilt vielen in Frankreich als beste Antwort auf Kriminalität. Nicolas Sarkozy, der ehemalige konservative Innenminister und Staatspräsident, hat diese Praxis zur Politik gemacht. 10 Jahre lang hat er der Bevölkerung eingehämmert, dass harte Gefängnisstrafen abschreckend wirken. Dabei kommen internationale Studien über die Wirkung von Strafen und der Behandlung im Strafvollzug zu einem ganz anderen Ergebnis, dass Haftstrafen den Rückfall begünstigen. Das wurde in Frankreich bislang weitgehend ignoriert. Die sozialistische Justizministerin Christiane Taubira will nun neue Wege gehen. Kernpunkt ihrer geplanten Strafrechtsreform ist eine sogenannte Strafe unter Auflagen, die auf Freiheitsentzug verzichtet. Ein Straftäter kann in seiner Wohnung bleiben, muss aber bestimmte Verbote respektieren und Verpflichtungen eingehen, je nachdem, was er verbrochen hat. Im April soll das Parlament über die Reform beraten. Diese Strafe unter Auflagen habe sich in angelsächsischen Ländern bewährt, sagt Antoine Garapon. Dort orientiere sich die Strafjustiz an pragmatischen Gesichtspunkten nach dem Motto »What works?« – was funktioniert.
Der Europarat spricht von Probation im britischen Sinn. Eine Strafe, die völlig losgelöst ist vom Gefängnis, wird innerhalb der Community verbüßt. Gemeint ist die Gesellschaft in unmittelbarer Nähe des Betroffenen. Aber die französische Gesellschaft ist anders strukturiert. In Frankreich betrachtet sich die Republik als moralische Gemeinschaft. Für Straftaten muss es moralische Sanktionen und Vergeltung geben. Deshalb fällt es uns so schwer, die Strafjustiz rein pragmatisch zu gestalten.
Die französische Gesellschaft erwarte, sagt der Justizexperte, dass ein Verbrecher sichtbar und nachvollziehbar bestraft werde.
Une des difficultés de la peine de probation.
Es wird nicht einfach sein, ihr zu erklären, dass eine Strafe unter Auflagen bei kleinen Vergehen viel wirksamer ist als eine Gefängnisstrafe, die zwar die Bevölkerung zufriedenstellt, in Wirklichkeit aber kontraproduktiv ist.
Vor allem Jugendlichen schlägt in Frankreich viel Misstrauen und Angst entgegen. Dass wütende Bauern für ihre Rechte auf die Barrikaden gehen, dass Lkw-Fahrer teure Mautsäulen in Brand stecken und bretonische Firmenchefs eine Unterpräfektur stürmen, das alles nehmen viele Bürger und Politiker als legitime Revolte hin. Aber wenn Minderjährige aus der Reihe tanzen, setzt die Angst ein. Um straffällige Jugendliche an die Kandare zu nehmen, wurde das Jugendstrafrecht unter Präsident Sarkozy verschärft. Schon 16-Jährige können nun nach dem Erwachsenenrecht verurteilt werden. Und der sozialistische Präsident François Hollande hat sein Wahlversprechen offenbar vergessen, diese Maßnahme rückgängig zu machen. Dabei bewirkt sie nichts. Schätzungen zufolge sitzt ein Drittel aller jungen Männer aus den Trabantenstädten von Paris einmal im Leben im Gefängnis. Und so mancher scheint es darauf anzulegen. Denn wo die Gesellschaft keine Perspektive bietet, gilt der Gang in den Knast als Initiationsritus und Härtetest. Karim Mokhtari hat 6 Jahre lang im Gefängnis gesessen. Jetzt will er andere vor dieser Erfahrung bewahren. Der 36-Jährige steht im Saal eines Jugendzentrums in der Pariser Vorstadt Rosny-sous-Bois. Neonlicht, kahle Wände, Klappstühle und trotzdem sieht der Saal festlich aus. Das liegt an dem gedeckten Tisch in der Mitte. Auf der roten Stoffdecke stehen Teller und Gläser für 15 Gäste, außerdem Baguette und Chips. Die Jugendlichen des Zentrums haben den ehemaligen Häftling zum Abendessen eingeladen. In der Küche zischt heißes Fett in der Pfanne. Dort steht ein schlaksiger junger Mann mit Baseballmütze und kocht. Der Erzieher Jonathan Lopez ruft zu Tisch. 11 junge Männer aus der Trabantenstadt setzen sich. Alle sind schwarz, die meisten durchtrainiert, die etwa 20-Jährigen sehen nett aus. Aber wenn man ihnen nachts in der Siedlung begegne, sagt Lopez, könnten sie einem auch Angst einjagen. Er hat sie ganz gezielt eingeladen.
Dieser Abend kann wichtig für sie sein. Der Koch zum Beispiel hat schon viele Probleme mit der Justiz gehabt. Er war mehrmals im Gefängnis. Heute ist er auf dem richtigen Weg. Aber er arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant. Das ist nicht, wovon die Jungs hier in der Siedlung träumen. Karim Mokhtari, der hat es zu was gebracht, obwohl er lange im Gefängnis gesessen hat. Jetzt arbeitet er sogar als Erzieher. So einer kann für sie ein Vorbild sein.
C'est un autre discours, c'est un autre modèle.
En entrée, je vous ai préparé des fish and chips, beignets de poisson. En plat, je vous ai fait une petite grillade.
Der Koch verkündet, was auf den Tisch kommt: Fish and Chips, Hühnerspieße, Merguez-Würstchen, frischer Obstsalat. Karim Mokhtari setzt sich ans Kopfende, wo ihn alle gut sehen können. Er erzählt, wofür er hinter Gitter musste.
Ich hatte einen Raubüberfall organisiert. Wir waren bewaffnet. Meine Freunde und ich wollten einen Drogenhändler ausrauben. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Ich habe nicht geschossen, aber ich hatte die Pistole besorgt. Wir brauchten Geld. Unsere Familien hatten keinen Centime mehr. Wir wussten uns nicht anders zu helfen.
Mokhtari war damals 18. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. 6 Jahre davon saß er ab. Dann wurde er, wegen guter Führung, auf Bewährung entlassen. Heute, 12 Jahre später, sei er wieder gut in die Gesellschaft eingegliedert, sagt er. Aber das habe er nicht dem Gefängnis zu verdanken, sondern einzig und allein sich selbst.
Moi, mon père, il est algérien et ma mère, elle est française. Ils sont séparés avant ma naissance. Ça veut dire, j'ai pas eu la culture musulmane.
Karim erzählt aus seiner Kindheit. Seine französische Mutter lehnte ihn ab, weil er aus ihrer gescheiterten Beziehung mit einem Algerier stammte. Sein Stiefvater, ein arbeitsloser Alkoholiker, quälte ihn körperlich und seelisch. Als Karim 9 Jahre alt war, richtete ihn der Stiefvater zum Stehlen ab. Der Junge wurde mehrmals geschnappt. Als er dann mit 12 Jahren ins Erziehungsheim musste, sei er regelrecht erleichtert gewesen, sagt Karim, während der Koch in seinem Rücken die Würstchen brät.
Ich dachte, sie würden mich im Heim reparieren. Stattdessen haben sie mich dort erst recht auf den Knast vorbereitet. Ich wurde gewalttätig. Als ich dann wirklich im Gefängnis saß, hoffte ich wieder, man würde mir helfen. Aber da hatte ich mich schwer getäuscht.
In seinem ersten Jahr in Haft, erzählt Karim, lernte er mit Drogen zu dealen, weil er Geld brauchte, um sich Kleider oder Essen zu kaufen. Er schlug einen Mithäftling krankenhausreif und wurde von einem Gefängniswärter gezwungen, einen verurteilten Kinderschänder halb tot zu prügeln. Weil er aufsässig war, musste er 135 Tage isoliert in Dunkelhaft verbringen. Einmal zündete er dort seine Matratze an und wäre fast erstickt.
Das Gefängnis ist ein Staat im Staat, in dem die Gewalt regiert. Ich habe dort unter Gewalt gelitten und bin selbst zum Tier geworden. Man glaubt, alles, was in Freiheit verboten ist, sei im Gefängnis erst recht verboten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das System ist krank. Die Überfüllung verdirbt es. Was in der Haft passiert, widerspricht allen Werten, die in der Gesellschaft gelten. Deshalb kann das Gefängnis seine Aufgabe nicht erfüllen.
La plus grosse difficulté finalement pour faire que la prison remplisse ses missions.
In der Restzelle machte Karim aber auch eine spirituelle Erfahrung. Der Islam und viele Gespräche mit Mitgefangenen halfen ihm, seine Aggressivität zu zügeln. So bereitete er sich auf seine Wiedereingliederung vor, ohne Hilfe von Betreuern oder Fachpersonal.
Da, wo ich war, gab es nur 30 Ausbildungsplätze für 300 junge Leute unter 25 Jahren. Dabei ist die Ausbildung ein Mittel zur Wiedereingliederung. Ich wollte mein Leben in die Hand nehmen, wollte lernen, in der Gesellschaft zu leben. Aber ich habe schnell kapiert, dass ich dabei nicht auf das Gefängnis zählen konnte.
Um einen Ausbildungsplatz für sich zu erzwingen, trat Karim Mokhtari in Hungerstreik. Als das nichts half, verweigerte er auch jede Flüssigkeit. Danach bekam er endlich, was er wollte. Im Gefängnis wurde er zum Baufacharbeiter ausgebildet. Er machte ein Diplom als Sportlehrer und schließlich sogar Abitur. Später fand er eine Anstellung bei einem Verein zur beruflichen Wiedereingliederung. Heute arbeitet Karim in einer Organisation, die junge Menschen für ein freiwilliges soziales Jahr rekrutiert. Außerdem ist er als Experte mit Gefängniserfahrung gefragt.
Justizministerin Taubira hat vor einem Jahr eine Konferenz über den Umgang mit Wiederholungstätern organisiert. Dazu wurden 40 Fachleute eingeladen und ich, ein ehemaliger Häftling, war einer davon.
Selbst die Gewerkschaft der Gefängniswärter lädt Mokhtari zu ihren Fortbildungen ein. Er soll ihnen helfen, über die soziale Rolle der Aufseher nachzudenken. Die Jugendlichen im Raum lachen. Sie können es kaum glauben. Ein ehemaliger Knacki, der den Aufsehern Vorträge hält. Ob er eine Botschaft für sie habe, fragt ein junger Mann aus der Vorstadtsiedlung. Eine Message.
Moi, le message que je te passe, n'y va pas. N'y va pas. N'y va surtout pas.
Geh nicht in den Knast. Geh bloß nicht hin, sagt Karim. Und die Jugendlichen spüren, dass er es bitter ernst meint. Statistiken nach ethnischen oder religiösen Kriterien sind in Frankreich verboten. Deshalb kann nur geschätzt werden, wie viele Muslime in den Gefängnissen sitzen. Ein Indiz ist der Ramadan. 40% aller Häftlinge wollen den Fastenmonat einhalten. Fachleute gehen aber davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Insassen muslimischen Glaubens sind. Neuerdings befürchtet der Staat, dass Häftlinge von inhaftierten Salafisten indoktriniert und zu radikalen Islamisten gemacht werden könnten. Um das zu verhindern, setzt das Justizministerium auf muslimische Gefängnisseelsorger. Leuchtend blaue Kapuzenjacke, Jeans, Sportschuhe, ein Hauch Parfum. Farid Green entspricht nicht dem Bild, das man sich von einem muslimischen Seelsorger machen würde. Der gut aussehende Algerier mit dem kurzen Vollbart arbeitet ehrenamtlich in der Justizvollzugsanstalt Fleury-Mérogis südlich von Paris. Der 39-Jährige lenkt sein Auto auf ein riesiges Areal zu. Das Gefängnis liegt wie eine Festung im Wald, betongrau, in der Form eines Sechsecks. Hinter einem hohen Stacheldrahtzaun und einer Betonmauer sind die schier endlos langen Fassaden der Häftlingstrakte zu erkennen, mit Fenstern, die wie Schießscharten aussehen. 2.800 Plätze, 3.800 Insassen, sagt Farid Krin. Damit ist Fleury-Mérogis die größte Haftanstalt in Frankreich, vermutlich sogar in Europa.
Le minimum, c'est 4 fois par semaine. Le minimum.
Mindestens 4-mal pro Woche mache ich hier Besuche. Aber dabei bleibt es nicht. Die Gefängnisverwaltung ruft mich an, wenn es Konflikte oder Meutereien gibt. Sie betrachten mich als einen Partner. An muslimischen Festtagen bin ich ganz besonders präsent. Da komme ich sogar 2-mal täglich her.
Parfois 2 fois par jour, ça dépend.
Ein Artikel in der Lokalzeitung hatte ihn auf die Idee gebracht. Darin stand, wie dringend ehrenamtliche Seelsorger gesucht würden, sagt Green und stellt das Auto auf einem riesigen Parkplatz ab. Als gläubiger Muslim fühlt er sich angesprochen. Im Gefängnis stellt er dann fest, dass die meisten Häftlinge muslimischer Herkunft sind und ihre Religion erst hinter Gittern entdecken. Deshalb sei es besonders wichtig, dass sie dabei gut betreut werden, sagt Green. Aber das ist so nicht möglich. In Fleury-Mérogis arbeiten nur 5 muslimische Seelsorger. Um katholische Häftlinge dagegen kümmern sich hier 29 Seelsorger. Von den muslimischen Seelsorgern erwartet die Gesellschaft mehr als von ihren christlichen und jüdischen Kollegen. Sie sollen verhindern, dass sich einzelne Häftlinge zu gewaltbereiten Islamisten entwickeln. Und sie sollen die Behörden warnen, falls sie erste Anzeichen dafür entdecken. Green lehnt das ab.
C'est vrai, l'aumônier représente le premier pare-feu de la radicalisation.
Es stimmt, der Seelsorger ist die erste Brandmauer gegen eine Radikalisierung. Aber meine Aufgabe ist es nicht, Alarm zu schlagen. Ich muss die Häftlinge vielmehr von der richtigen Auslegung der Religion überzeugen. Sollte ich tatsächlich einmal feststellen, dass ein Gefangener radikale Ideen hat, dann suche ich erst recht das Gespräch mit ihm. Für die Überwachung gibt es andere Dienste. Ich begleite die Männer auf ihrem spirituellen Weg.
Die französischen Ministerien für Justiz und Inneres wollen jetzt 30 weitere muslimische Betreuer einstellen. Doch die finanziellen Mittel dafür sind lächerlich gering. Farid Green zum Beispiel erhält eine Aufwandsentschädigung von 660 Euro im Monat. Die Gefängnisverwaltung zahlt nicht einmal seine Kranken- und Sozialversicherung. Wenn der Staat die Seelsorger nicht absichern will, sagt er, werde es in Zukunft wohl an Freiwilligen mangeln. Dann könnten Unwissenheit und falsche Auslegungen des Islam im Gefängnis zunehmen und zu einer Radikalisierung einzelner Häftlinge führen. Wenn der Alltag im Gefängnis unerträglich wird, suchen viele Häftlinge Hilfe bei Etienne Noël. Der Rechtsanwalt lebt in Rouen am Unterlauf der Seine. Von seiner Kanzlei aus blickt er auf den prächtigen gotischen Justizpalast der Stadt.
Là, c'est Amiens. Ça, c'est la centrale de Poissy. Bemao, ça, c'est en Guadeloupe. Ça, c'est les Baumettes.
Noël schaut seine Post durch. Er erhält Briefe aus Amiens, Marseille, Rouen, Caen. Einer kommt sogar von der französischen Karibikinsel Guadeloupe. Und alle wurden von Gefangenen abgesendet, sagt der Rechtsanwalt, zieht ein Schreiben aus dem Umschlag und liest es vor.
Auf die Toilette gehen ist Sport, wie bei der Olympiade. Wir müssen Musik anmachen oder den Ton des Fernsehers lauter stellen, um nicht gehört zu werden, ganz zu schweigen von den Gerüchen. Wir versuchen, sie mit Chlor zu beseitigen, aber weil es in der Zelle so stickig ist, zieht der Gestank nicht weg. Die Dusche ist so verschimmelt, dass man sich da alles Mögliche einfangen kann.
Noël ist 55 Jahre alt, mittelgroß, sehr schmal. Tiefe Falten zerfurchen sein fein geschnittenes Gesicht und lassen ihn älter wirken. Vor 5 Jahren hat der Anwalt erstmals erreicht, dass der französische Staat wegen unwürdiger Haftbedingungen verurteilt wurde. Es war nicht sein erster Erfolg gegen die Strafjustiz, sagt er, und zeigt auf ein Regal voller Aktenordner. Darin bewahrt er alle Entscheidungen auf. Auch den ersten Fall, der ihn überhaupt erst auf die Idee gebracht hatte, Häftlinge gegen den Staat zu verteidigen.
1995 hatte man mich als Pflichtverteidiger bestellt für einen jungen Mann, der in seiner Zelle vergewaltigt worden war.
Rodolphe saß wegen Brandstiftung hinter Gittern in einer Dreierzelle. Die beiden Mithäftlinge hatten den schüchternen Mann wochenlang zu ihrem Sexsklaven gemacht und ihn dabei bewusstlos geschlagen. Das Gericht verurteilte die Vergewaltiger zu langen Haftstrafen. Aber Noël war trotzdem höchst unzufrieden.
Die Wärter haben übersehen, in welch erbärmlichem Zustand mein Mandant war. Das fand ich unerträglich. Außerdem hatte man ihn mit einem sehr gewalttätigen Mann eingesperrt, der zuvor schon einen anderen Zellengenossen angegriffen hatte.
Etienne Noël überzeugte Rodolphe, noch einmal zu klagen, diesmal gegen den französischen Staat. Er hatte Erfolg. Die Gefängnisverwaltung musste dem Häftling 30.000 Franc Entschädigung zahlen, also knapp 5.000 Euro. Eine geringe Summe für ein solches Martyrium, sagt Noël, aber ein juristischer Präzedenzfall. Seither hat Etienne Noël den Staat hundertfach zur Verantwortung gezogen. Neuerdings prozessiert er gegen den miserablen Lohn, mit dem die Arbeit der Gefangenen entgolten wird. Seine Erfolge haben sich hinter Gittern herumgesprochen, sagt der Anwalt und legt die Hand auf den hohen Stapel von Briefen aus dem ganzen Land. Er lehnt keinen Auftrag ab. So kommt es, dass er derzeit 300 bis 400 Gefangene vertritt. Um seine Mandanten zu treffen, legt Noël jedes Jahr 40.000 Kilometer mit dem Auto zurück und nochmal so viele mit dem Zug. Kein Wunder, dass er müde aussieht. Außerdem zermürbt es ihn, dass die Gefängnisleitungen nicht bereit sind, aus den Verurteilungen zu lernen.
Ich habe mehrmals erreicht, dass der Staat für Selbstmorde in Isolationshaft verurteilt wurde. In meinem Plädoyer habe ich genau beschrieben, wie es dazu kommt. Selbstmorde finden oft abends statt, denn da machen die Wärter nur alle 3 bis 4 Stunden die Runde. Sie haben keine Schlüssel. Wenn ein Notfall eintritt, müssen sie erst einen Vorgesetzten holen, der aufsperren kann. Das dauert mindestens 10 Minuten. In dieser Zeit kann der Häftling längst tot sein.
Die Gefängnisdirektion von Rouen wurde 2-mal für einen solchen Fall verurteilt, aber ihre Arbeitsweise hat sie trotzdem nicht geändert, sagt Noël. Auch wenn er das System nicht beeinflussen kann, so verbucht er doch einen ganz konkreten Erfolg für die Betroffenen.
Ein Häftling kann jetzt dem Justizministerium die Rechnung präsentieren und sagen, ihr habt mich unter unwürdigen Bedingungen eingesperrt. Jetzt ziehe ich euch dafür zur Rechenschaft und ihr müsst mich entschädigen. Das hat eine enorme Wirkung auf das Selbstwertgefühl. Das ändert was im Kopf. Die Häftlinge wissen jetzt, statt zu meutern und auf die Dächer zu steigen, können sie die Justiz anrufen, die sie hinter Gitter gebracht hat. Und diese Justiz verteidigt sie. Die Gefangenen können also dazu beitragen, dass die Strafjustiz kontrolliert wird. Das ist ungeheuer wichtig.
Etienne Noël steht auf, packt seine Aktentasche und macht sich auf den Weg. Für den Anwalt steht fest, die Gefängnishaft macht nur dann Sinn, wenn sie die Wiedereingliederung des Häftlings vorbereitet. Seine Arbeit trägt dazu bei. Die anstehende Reform der Strafjustiz soll die Gefängnisse entlasten und die Wiedereingliederung verbessern. Aber Kriminalität und innere Sicherheit sind in Frankreich ein heißes Thema. Die Opposition hat heftigen Widerstand angekündigt. Sogar der sozialistische Innenminister stellt sich quer. Fest steht, bei der Parlamentsdebatte im April wird es hoch hergehen. Dann können die Abgeordneten des französischen Parlaments die geplante Reform erheblich verändern. Zum Besseren oder aber zum Schlechteren. Sie hörten Kontext mit einer Sendung von Bettina Kaps.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.